Am 24. April 2020 erscheint »Das Geschenk des Lebens« der kanadischen Autorin Sarah Leipziger im Arche Literaturverlag. Ein poetischer und soghafter Roman über die Schönheit des Lebens, die Kraft der Wissenschaft und den einen Atemzug, der den Tod vom Leben trennt. Paris, 1899. Eine junge Frau wird aus der Seine gezogen. Ihr Gesichtsausdruck ist so rätselhaft und friedlich, dass man eine Totenmaske anfertigt, deren Lächeln bald die ganze Stadt kennt. Sarah Leipziger verleiht dieser Unbekannten eine Stimme und lässt sie erzählen. Von ihrer Kindheit in der Provinz, ihrer ersten eigenen Arbeit in der Großstadt und von einer enttäuschten Liebe. Doch die Spuren der jungen Frau führen nicht nur in die Vergangenheit, sondern reichen bis nach Norwegen in das Jahr 1959, wo ein Vater seinen kleinen Sohn an einen reißenden Fluss verliert und Jahre später jene Puppe entwickelt, an der man heute die Mund-zu-Mund-Beatmung lernt. Das Lächeln der Unbekannten aus der Seine führt schließlich bis nach Kanada in die Gegenwart, wo eine junge Frau nach einer Lungentransplantation den ersten freien Atemzug ihres Lebens nimmt. Holen Sie tief Luft und tauchen Sie ein in drei berührende Schicksale, die auf wahren Begebenheiten beruhen. Sarah Leipziger. Das Geschenk des Lebens. Aus dem Englischen von Andrea O'Brien. Prolog. L'inconnu. Die Unbekannte. Paris, Frankreich, 1899. So bin ich ertrunken. Ich stand unter dem Gewölbe der Pont Alexandre Troisième am linken Ufer der glänzend dahinfließenden Seine. Mondsilbern. Kalt. Ich zog Mantel und Stiefel aus, faltete den Mantel sorgfältig zusammen und legte ihn über die Stiefel, die ich zuvor ordentlich nebeneinander gestellt hatte, mit den Spitzen zum Wasser. Still verharrte ich dort eine Weile, betrachtete die Wasseroberfläche, wo sich kleine, weiche Kuppen aufwarfen und zusammenfielen, wieder und immer wieder. Ich trat näher ans Wasser, wollte in seinen Schlund spähen. Doch in der alles verschlingenden Finsternis blieb es trotz des Mondlichts undurchdringlich, bodenlos. Nicht zum ersten Mal stieg ich vom Bauch der Brücke aus hinauf und tastete mich Schritt für Schritt vor, immer den Bogen entlang, die Pfeiler umschlungen bis zur Mitte, wo der Fluss tiefer war. Da war der Geruch von Rost und kaltem Stahl, da war der Geruch des Flusses, und da, in diesem Moment, war die Möglichkeit, dass die Dinge anders verlaufen könnten. Ein kleines Zeichen von der Welt geschickt, mir zu zeigen, dass sie es besser fände, wenn ich bliebe, sie nicht verließ. Das heisere Krächzen einer Krähe, eine Sternschnuppe, ein pfeifender Bootsmann, ein plötzlicher Windhauch. Nichts geschah. So dann. Ich beugte mich vor, holte ein letztes Mal Luft und ließ mich fallen. Wie ein zahnloses Maul schloss ich das schwarze Wasser über mir. Die Kälte erschreckte mich, wie auch das Gewicht meiner Kleider. Ich blickte ins Vergessen. Was ich für meinen letzten Atemzug gehalten hatte, war gar nicht der letzte Atemzug. Sekundenlang glitt ich sanft wie Musik dahin, aber dann strampelten meine Beine auf einmal wild umher, mein Körper wollte nicht ertrinken. Doch ging es hier nicht um eine neu entdeckte Leidenschaft für das Leben. Es ging um Atemluft, Sauerstoff und meinen Mangel daran. Meine Lunge und jeder einzelne Muskel, frei schwebend, krampften sich vor Schmerz zusammen. Ich strampelte, bis mein Kopf die Oberfläche durchbrach, und in diesem Moment sah ich die Brücke an mir vorbeigleiten. Ich schöpfte süße Luft, tauchte wieder ab und ließ die Arme kreisen, suchte Halt, während ich weiter den Fluss hinabtrieb. Meine erstickenden Glieder wurden zu Felsbrocken. Schließlich gab mein Körper den Kampf auf. Ich sank und meine Kehle füllte sich ohne mein Zutun mit Wasser. Wasser und Flussschlamm strömten in die Luftröhre, traten in die Lunge. Etwas platzte in meinem Ohr. Ich erbrach mich in einem heftigen Strahl, Meer Wasser, Schlamm und Laub füllten den freien Platz in meinem Inneren. Schließlich kribbelte es in meinen Fingerspitzen. Weit weg. Angenehm. Ich schlug die Augen auf. Möglicherweise waren sie schon die ganze Zeit geöffnet. Und da schwebte etwas Blasses, Totes vor meinem Gesicht. Meine Hand. Dann umschloss mich die Finsternis, wie Dampf aus einem heißen Bad, der den Spiegel vernebelt, und in mir erwuchs ein Gefühl, es war, als hätte man mich in einem gläsernen Gefäß dem Universum übergeben. Ich musste es nur öffnen. Als mein Herz die letzten Schläge tat, erwischte mich ein Haken am Gürtel und katapultierte mich auf das harte Deck eines Getreidekahns. Dort starb ich. Kapitel 1. L'Inconnu. Vor Paris. Vor meinem Tod lebte ich 1,5 Jahre in Paris, wo ich eine Anstellung als Gesellschafterin bei Madame Cornélie Desbords gefunden hatte, einer alten Freundin meiner Großmutter. Vor dem Brief, in dem ich Madame Desbords aufforderte, bei ihr in Paris zu leben, war das Leben in meiner Heimat Clermont-Ferrand zunehmend einförmig geworden und nichts hielt mich mehr dort. Meine Geburt hatte meiner Mutter den Tod gebracht. Damals, um 1880, schockierte so etwas in Clermont-Ferrand niemanden. Entsetzlich war der Tod einer Mutter im Kindsbett allerdings dennoch. Er kam mit Blut, Schweiß und Erschöpfung und trat entweder während der Wehen ein oder Tage später infolge unstillbarer Blutungen oder Infektionen. Der Tod meiner Mutter wurde von 3 Frauen begleitet. Von ihrer älteren Schwester Huguette, der Hebamme und meiner Großmutter väterlicherseits. Tante Huguette machte mich Zeit ihres Lebens für den Tod ihrer kleinen Schwester verantwortlich. Doch meine Großmutter hielt dagegen, sodass mit meinem ersten Atemzug ein 11-jähriger Konflikt begann, der erst mit dem letzten meiner Großmutter endete. Schon von klein auf wusste ich Einzelheiten über meine Geburt, die ich wohl besser nicht erfahren hätte. Beispielsweise erzählte mir Tante Huguette, die grünen Augen meiner Mutter seien nach 2 Tagen ergebnisloser Wehen schwarz und stumpf geworden, wie die einer Taube. Sie schwitzte und schiss und kotzte und blutete, bis ihr Körper nichts mehr hergab. Am Ende zerrte mich die Hebamme an den Füßen heraus. Ich kam also mit dem Hintern zuerst auf die Welt und riss ihr dabei die Blüte bis zum Anus auf. Tante Huguette sagte, als der Schmerz am größten gewesen sei, habe meine Mutter sie angefleht, uns beide zu töten, sie und mich. Die meiste Zeit meines Lebens glaubte ich ihr. Mein Vater, ein Bäckergeselle bei den Compagnons, war bei meiner Geburt auf der Walz, irgendwo in Nantes, und kehrte danach 1 Woche lang zurück, um mich zu sehen und um meine Mutter zu trauern. Die Compagnons, eine Zunft von Meistern, eine Handwerkerinnung, Bäcker, Schuhmacher, Stuckateure und Schlosser mit geheimen Ritualen und Initiationsriten, hatte strenge Regeln, die es ihm nicht erlaubten, länger zu bleiben. Er hatte seine Walz durch Frankreich angetreten, eine 5-jährige Gesellenzeit, während der er im gesamten Land umherziehen musste, und sah mich erst wieder, als ich schon fast 2 Jahre alt war. Weil er sich keine Amme leisten konnte, gab man mir die ersten Monate Ziegenmilch oder Brei, den ich durch einen mit einem Loch versehenen Korken saugte. Und ich wurde von einer liebenden Großmutter und einer missgünstigen Tante großgezogen. In diesen letzten Sekunden auf dem Lastkahn ließ mein Verstand einzelne Augenblicke aus meinem Leben vor meinem geistigen Auge Revue passieren. Und sie waren verdichtet. Sie widersetzten sich der Zeit. Da war ich, 4 Jahre alt, in einem Bettchen in einer viel zu dunklen Kammer. Schatten in den Winkeln ließen das Zimmer noch kleiner wirken. Ich rief und rief und rief nach Tante Huguette. Komm, komm! Der gute Geruch von gekochtem Wild, von Brot. Da war ich, 6 Jahre alt. Mein Vater einen ganzen Monat zu Hause. Nur wir beide, gemeinsam bei der Arbeit. Wir zauberten in einer Keramikschüssel. Die Waagschalen voller Mehlstaub. Geschmeidiges Schaben eines handwarmen Holzlöffels am Schüsselrand, dann das Kneten auf dem mit Öl eingeriebenen Küchentisch. Mein Vater zupfte ein wenig Teig aus der Mischung und zeigte mir, wie man ihn zieht, ohne dass er reißt. Mindestens so lang wie mein Unterarm muss er sein. Erst dann ist er richtig durchgeknetet. Kurz gehen lassen, sagte er. Danach zusammenstoßen, damit das Brot so richtig köstlich schmeckt. Im Zimmer alles weiß. Die ganze Welt weiß wie Mehl. Da war ich, 7 Jahre alt. Mein wirres Haar verhedderte sich in den Zweigen, als ich mir einen Weg durch den Wald hinter unserer Stadt bahnte, den Hügel hinauf zu einer Lichtung mit Blick über die Häuser von Clermont, mit der lavaschwarzen Kathedrale in der Mitte, Notre-Dame de l'Assomption, wo ich diese mich einengenden Hügel ein wenig überragte und von einem Ort träumen konnte, an dem die sengenden Blicke meiner Tante mich nicht mehr verbrennen würden. Dort saß ich, mit dem Rücken an den Stamm einer Linde gelehnt, und pflückte meiner toten Mutter Sträuße aus Myrte und Steinbrech. Kapitel 2 Anouk Ottawa River Kanada 2017. Es ist September, Anouks Geburtstag. Sie wird 40. Ihre Mutter Nora ist mit ihr nach Norden gefahren, weil es für Anouk eine große Sache ist, dass sie 40 wird. Als sie auf die Welt kam, hatten die Ärzte ihre Lebenserwartung erheblich niedriger eingeschätzt. Sie sind nach Norden gefahren, weg von der Stadt, weil Anouk vor dem Anruf des Operationsteams gern noch einmal den Fluss sehen will, ihren Geburtsort. Sie steht auf der Liste für eine Lungentransplantation. Die Unterhaltung mit dem Facharzt für Mukoviszidose verlief ungefähr so. Die Anzeichen deuten darauf hin, dass es Zeit ist, über eine Transplantation nachzudenken. Ich weiß. Ihre letzten FEV1-Werte lagen unter 30%. Meine Lunge ist am Ende. Seit wann arbeiten Sie schon nicht mehr? Schreiben Sie noch? Ich versuche es. Es fällt mir schwer, mich zu konzentrieren.
Die vielen Medikamente.
Ja, genau das und mir fehlt das Interesse.
Sie hängen die meiste Zeit am Tropf.
Ich habe keine Ideen für Geschichten.
Das überrascht mich nicht. Ihr halber Tag geht mit drauf, weil Sie neben der normalen Physiotherapie noch zusätzliche Behandlungen bekommen.
Also,
wenn wir die gegenwärtige Behandlung fortsetzen, bleibt Ihnen nicht mehr viel Zeit. Vielleicht ein Jahr.
Ein Jahr.
Und es wird ein mieses Jahr sein.
Was Sie nicht sagen.
Eine erfolgreiche Transplantation könnte Ihnen 6 weitere Jahre schenken. Oder mehr.
Oder weniger.
Wir wissen es nicht. Aber Sie bräuchten keinen zusätzlichen Sauerstoff mehr und würden nicht mehr ständig husten. Stellen Sie sich das vor, nicht mehr husten.
Kann ich nicht.
Nach der Operation werden Sie weiterhin eine hohe Dosis Medikamente einnehmen, aber viel wichtiger ist, dass sich Ihre Lebensqualität verbessern wird. Und die ist gegenwärtig nicht sehr gut.
Nein.
Ich glaube, wir sollten Sie ans Transplantationsteam überweisen, damit Ihr Name auf die Liste kommt. Aber das müssen Sie entscheiden.
Hier oben, in den letzten Septembertagen, hier oben, am Fluss, beide Ufer von Bäumen gesäumt, ein paar Häuser und Cottages. Hier oben ist die Luft frisch und duftet nach Hoffnung. Obwohl alles stirbt, ist der Tod hier süß und er duftet nach Hoffnung. Anouk und ihre Mutter haben ein Cottage gemietet. Das Haus weiter unten am Fluss, wo Anouk geboren wurde, wo ihr Vater bis zu seinem Tod gelebt hatte, gehört nun anderen. Und es ist Abend. Sie sitzen auf einem Schwimmdock, auf 2 Holzstühlen mit breiten Rückenlehnen. Sie teilen sich eine Wolldecke. Sie liegt über ihren Beinen und ein kaltes Bier. Der Wind raschelt in den Bäumen, das Wasser schlappt gegen das sanft schwankende Schwimmdock und Anouks Sauerstoffgerät, ihr ständiger Begleiter, zischt leise vor sich hin. September ist ein Ende, aber auch ein Neubeginn. Das Laub färbt sich, im Fluss lodert es lila, gelb, orangefarben. Die Seetaucher sind noch nicht gen Süden aufgebrochen. Sie sind hier draußen und jodeln einander zu.
Seetaucher, sagt Anouk.
das Wort mehr gekeucht als gesprochen. Sie lehnt sich zurück und seufzt zufrieden.